NDR Info. Forum am Sonntag.
Liebe Freundinnen und Freunde, man kann kaum hoch genug einschätzen, welchen Beitrag Martin Luther in jenen Teilen der Welt geleistet hat, die durch Europa und das europäische Denken beeinflusst wurden. Er stellte Autoritäten in Frage und dadurch wurde eine ganze Zivilisation durch Aufklärung erhellt, was als Katalysator wirkte und dazu führte, dass Millionen das Dunkel des Mittelalters hinter sich ließen. Er war einer der wahren Väter demokratischer Freiheit.
Der anglikanische Erzbischof Thabo Makoba aus Kapstadt würdigt Martin Luther auf der Festwiese an der Elbe vor den Toren Wittenbergs. Dort fand am Mittag der Schlussgottesdienst des Deutschen Evangelischen Kirchentags 2017 statt. Wir blicken in dieser Sendung auf die vergangenen Tage in Berlin und Wittenberg zurück. Ich bin Kirsten Westhus, schön, dass Sie dabei sind. Nach 4 Tagen Trubel in der Hauptstadt mit typischen Kirchentagsveranstaltungen wie Diskussionsrunden, Podien, Gebeten und Konzerten fand der Abschluss des Christentreffens in Wittenberg statt, der Wiege der Reformation. Sonderzüge und Busse waren am frühen Morgen im Einsatz, um die Protestanten von Berlin nach Wittenberg zu bringen. Doch nicht alle haben die Strapazen der Reise auf sich genommen. Viele freie Plätze waren auf der Festwiese zu sehen. Nach Angaben der Veranstalter waren 120.000 Menschen dort. Klaus Röck mit Eindrücken vom Festwochenende aus Lutherstadt Wittenberg.
Sonnabend, 20.30 Uhr auf den Elbwiesen bei Wittenberg. 28 Grad Celsius, kein Schatten, aber die Stimmung ist trotzdem gut. Linnea, 15 Jahre alt, ist gerade mit ihrer Gemeindegruppe aus Stade angekommen.
Also ich glaube, dass es ziemlich toll wird. Auch das Programm hört sich gut an mit der Nacht der Lichter und auch die Gruppe, mit der ich hier bin, die ist einfach ziemlich gut. Und daher glaube ich, das wird ziemlich unvergesslich und abenteuerreich und mit dem draußen übernachten. Ich glaube, das wird cool.
Ihre beiden Freundinnen nicken zustimmend und machen es sich auf den Isomatten bequem. In Berlin waren sie nicht. Das Festwochenende an der Elbe muss reichen. Ein Kirchentag ohne Abschlussgottesdienst, für diese Teilnehmerin aus Frankfurt unvorstellbar. In einer Viertelstunde beginnt die Nacht der Lichter. Aus ihrer Sicht der spirituelle Höhepunkt dieser 5 Tage.
Ich wollte unbedingt hier zu dem TC-Gebet kommen, weil ich schon 5-mal in TC war. Ich freue mich halt jetzt riesig darauf.
Etwa 10.000 Menschen werden sich an diesem Abend auf den Elbwiesen einfinden. Etwa 1.000 über Nacht bleiben. Es hätten mehr sein können, aber die Wege sind für viele sehr lang. Erst nach Wittenberg und dann noch zu den Elbwiesen. Eine Stunde zu Fuß vom Stadtzentrum zum Festgelände, da weiß man, was man getan hat.
Für manche ist es, glaube ich, wirklich eine Hürde. Es machen nicht alle mit, dieses Hin- und Herfahren.
Sagt diese Trompeterin aus Bremen heute Morgen auf dem Weg zur Elbe. Sie ist mit ihrem Posaunenchor schon gestern angereist. Um 9 beginnt die Bläserprobe für den Abschlussgottesdienst. Das wird knapp.
Also da ich ja dachte, dass wir über die Bahngleise zur Pontonbrücke gehen können, wäre das gut hingekommen. Aber da wir jetzt den großen Umweg machen müssen, werden wir es jetzt wohl nicht pünktlich schaffen.
Dabei muss sie nur ihre Trompete schleppen. Die Kollegen mit den Posaunen haben es deutlich schwerer. Aber noch überwiegt bei ihr die Vorfreude auf den Gottesdienst. Dem älteren Ehepaar vor ihr geht es anders. Mühsam schleppen sich die beiden über den Asphalt.
Sie haben gestern immer gesagt, wir könnten bei dem Bahnübergang rüber und geradezu zur Elbwiese wäre es ja normal gewesen, aber das ist jetzt eine Zumutung.
Dabei ist die Pontonbrücke über die Elbe noch lange nicht in Sicht. Pioniere der Bundeswehr haben sie heute Morgen in aller Frühe aufgebaut. Doch erstmal geht es durch die Sicherheitskontrolle. Kirchentagsbesucher kannten so etwas bisher nicht. Professionelle Security-Leute statt Pfadfindern.
Das ist okay. Nur keine Glasflaschen, Stichmarken. Ja. Ich muss noch ein Bändchen dran machen und dann machen wir noch einen kleinen Hosencheck. Und dann sind wir erst durch.
Jetzt geht es endlich über den staubigen Uferweg auf die Pontonbrücke. Links Rettungsboote von Feuerwehr und technischem Hilfswerk, rechts grimmig blickende Bundeswehrsoldaten in Kampfanzügen. Darunter gluckert friedlich die Elbe. Der kurze Marsch über die stabile Metallbrücke ist ein Erlebnis. Diesen Rentner aus dem Umland tröstet das aber nicht.
Ich habe den Kanal schon ein bisschen voll. Wenn Sie vom Marktplatz kommen, dort hinten über die Hafenbrücke gehen bis hin, dann ist der Kunde oder der Besucher schon fix und alle. Und wenn ich an die Trompeter noch denke, also das ist eine totale Fehlinvestition. Und das noch bei der Temperatur, die war ja im Prinzip schon vorher absehbar.
Mit Kirche hat er allerdings nichts im Sinn. Er sieht das alles hier als großes Event. 12 Uhr, der Gottesdienst auf den Elbwiesen beginnt. Die Veranstalter sprechen von 120.000 Teilnehmern. Viele Beobachter bezweifeln diese Zahlen. Zu groß sind die Lücken zwischen den Menschen. Aber gemessen an dem hohen Aufwand für die Teilnehmer haben überraschend viele an diesem heißen Sonntag den Weg in die Lutherstadt gefunden.
Hier stehen wir und wollen anders. Jetzt gehen wir und können anders,
sagt Kirchentagspräsidentin Christina aus der Au in ihrer Rede. Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier merkt in seinem Grußwort an, Martin Luther wäre mit diesem Tag in Wittenberg wohl zufrieden gewesen. Die Veranstalter waren es in jedem Fall. Bis in die Abendstunden noch gibt es Programm. Viele haben direkt nach dem Gottesdienst die Heimreise angetreten, denn der Weg ist weit.
Klaus Röck berichtete aus Wittenberg. Mehr als 2000 Veranstaltungen fanden seit dem Mittwoch in Berlin statt. Besonders auffällig war dabei, dass in diesem Jahr viele Politiker unterwegs waren. 4 Monate vor der Bundestagswahl war schon deutlich zu spüren, dass der Wahlkampf begonnen hat. Zum Beispiel bei Außenminister Sigmar Gabriel, der sich einen Seitenhieb auf die Veranstaltung mit Angela Merkel und Barack Obama am Donnerstag vor dem Brandenburger Tor nicht verkneifen konnte.
Meine Bitte ist, dass man dann auf so einem Kirchentag beim nächsten Mal, und kann ich nicht sagen, Sie sollen es beim nächsten Mal mit Frau Merkel machen, weil ich ja was ganz anderes möchte, das ist auch irgendwie komisch, ne? Aber jedenfalls, was wir schon ein bisschen komisch finden, ist, dass wir uns sozusagen mit dem harten Alltag auseinandersetzen müssen und die anderen die schönen Fernsehsendungen haben. Schöne Grüße an Herrn Bedford Strom, der dürfte sich auch mal damit auseinandersetzen.
Tatsächlich war der Auftritt von Angela Merkel und Barack Obama am Donnerstag vor dem Brandenburger Tor für viele Kirchentagsteilnehmer ein Höhepunkt. Mehr als 70.000 wollten den ehemaligen US-Präsidenten erleben. Moderiert wurde die Veranstaltung von dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strom. Wie nah sich Kirche und Politik bei diesem Kirchentag gekommen sind, hat Klaus Röck beobachtet.
First of all, guten Tag. It's good to see all of you. It's good to be back in Berlin.
Obama meets Merkel, das politische Spitzentreffen gleich zu Beginn. Ein voller Erfolg beim Publikum und ein Medienereignis vor historischer Kulisse. Aber passt das wirklich zum Charakter eines Kirchentags? Natürlich sagen die Organisatoren, natürlich sagt auch die evangelische Kirche in Deutschland, die hier sonst eigentlich gar nicht viel mitzureden hat. Denn der Kirchentag ist nun mal eine Basisbewegung, die unabhängig von der Amtskirche agiert. Von Wahlkampfgetöse will hier aber niemand etwas wissen. Und doch verbleibt bei einigen Teilnehmern ein schaler Beigeschmack.
Ich glaube, das ist der sensibelste Punkt an dieser Veranstaltung. Und die muss man kritisch benennen. Ich will es nicht abschließend beurteilen. Nur glücklich ist diese Entscheidung im Zusammenhang der Bundestagswahl sicherlich nicht.
Sagt der hannoversche Landesbischof Ralf Meister. Vor dem Hintergrund dieses Auftritts die nötige Distanz der Kirche zum politischen Geschehen zu zeigen, sei schon eine Herausforderung. Markus Dröge, Bischof der gastgebenden Landeskirche, scheut den Kontakt zur Politik jedenfalls nicht. In der Hauptstadt wäre er sonst wohl auch fehl am Platz. Ihn stört aber, wenn die evangelische Kirche nur dann politisch agieren dürfe, wenn es opportun sei.
Also keine Politik ist, wenn es meine Politik ist. Aber wenn es nicht meine Politik ist, dann ist es eine politisierte Kirche. Also das geht nicht.
Auf dem Berliner Kirchentag kam Dröge eine besonders heikle Aufgabe zu. Gemeinsam mit Annette Schuldner vom Bundesverband Christen in der AfD bestritt er die einzige von fast 2500 Veranstaltungen, zu der eine Vertreterin dieser Partei eingeladen war.
Die evangelische Kirche ist so ein bisschen wie ein Arm der linken politischen Parteien in den vorpolitischen Raum. Und das ist... Ich denke, dass das sehr viele konservative Christen so empfinden. Und das ist bedauerlich. Viele konservative Christen finden sich in den evangelischen Landeskirchen nicht mehr wieder.
Immerhin wurden zum Kirchentag Politiker aller Couleur eingeladen. Neben einigen Bundesministern auch der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Der passive Katholik, wie er sich selbst bezeichnet, bewies in einer Veranstaltung zum Thema Glaubwürdigkeit trotz des Bundestagswahlkampfs politische Größe und verteidigte Bundeskanzlerin Merkel gegen Angriffe des amerikanischen Präsidenten Trump. Dieser hatte behauptet, Deutschland sei böse, weil sein Export so stark sei.
In einer solchen Situation repräsentiert die Bundeskanzlerin unser gesamtes Volk. Deshalb ist unsere Pflicht, deutlich zu sagen, dass eine solch demütigende Behandlung empört zurückzuweisen ist. Das muss und braucht man nicht zu akzeptieren.
Freilich konnte auch Schulz sich der Unterstützung des Publikums sicher sein. Mit Spitzen gegen Trump, die AfD, die Finanzwelt oder die Globalisierung kann man auf Kirchentagen zuverlässig punkten. Erst recht in diesen Zeiten. Wenn Kirche und Politik sich bei so vielen Themen einig sind, wo bleibt da noch die kritische Distanz zueinander? Oder gibt es die schon längst nicht mehr? Doch, es gäbe sie noch, sagt der hannoversche Landesbischof Ralf Meister. Aber sie sei durchaus in Gefahr.
Und auch die kritische Stimme der Kirchen gegenüber bestimmten politischen Entscheidungen oder Erwartungen nicht schweigen darf. Also da ist, glaube ich, diese kritische Distanz auch in Zukunft notwendig, denn sonst wäre das verheerend, wenn es hier nun sozusagen, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen zwischen Kirche und Politik werden würde.
Kirche und Politik, Klaus Röck berichtete. Kein Einlass mehr, wegen Überfüllung geschlossen, hieß es so manches Mal vor interessanten Veranstaltungen. Und am Freitag war auch der Berliner Dom schon morgens kurz vor 9 voll. Die Bibelarbeit von Fulbert Stefensky war ein Publikumsmagnet, so wie auf jedem Kirchentag.
Es genügt zu wissen, dass wir alle von Gott gemeint sind. Das ist Trost und Erwählung genug. Und ich plädiere dafür, dass alle Religionen und alle Nationen auf den Gedanken der eigenen Erwähltheit verzichten. Von der Jakob-Esau-Geschichte konnte ich nicht viel lernen, habe ich gesagt. Ich musste mehr in sie hineinlesen als aus ihr herauslesen. Aber macht man so bei der Bibelarbeit.
Der emeritierte Theologieprofessor Stefensky ist ein Urgestein des Kirchentags. Er trifft den Nerv vieler mit seinen behutsamen, aber klaren Worten. Dies war sein letzter Kirchentag, verriet uns der Theologe. Ich habe in Berlin mit Fulbert Stefensky gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er das Christentreffen in der säkularen Hauptstadt beobachtet.
Also ich glaube, der Kirchentag stößt auf große Freundlichkeit trotz allem. Er ist nicht so ekstatisch wie in kleineren Städten, wie es damals in Bremen war, oder auch wie es in Hamburg war. Also man merkt die Ungewöhnlichkeit, das Erstaunen der Leute, aber man kann nicht sagen, dass es etwas unfreundlich ist.
Es ist eine sehr enorme Polizeipräsenz zu spüren. Taschenkontrollen vor den Gottesdiensten, vor den Veranstaltungen, das gab es nie beim Kirchentag. Hat das einen Einfluss, hat das eine Wirkung?
Ich staune eigentlich, dass es nicht so viel Wirkung hat, wie ich dachte. Also ich war bei einem Gottesdienst, die Leute haben angestanden, als müssten sie halt warten auf irgendetwas, aber nicht erregt oder nicht beängstigt. Ich glaube, einen großen Einfluss hat es nicht. Wahrscheinlich erhöht es den Ernst der Tage, das kann schon sein.
Haben Sie eine Entwicklung oder ein Entstehen von Schwerpunkten oder besonderen Themen beobachten können?
Bei diesem Kirchtag eigentlich wenig, nein. Natürlich Flüchtlinge, das ist klar. Das ist ja auch etwas wie ein Grundeinverständnis des Kirchentages. Man ist für die Flüchtlinge, um es mal so trocken zu sagen. Was das politisch heißt, ist noch etwas anderes. Das Grundeinverständnis, man ist gegen jeden Populismus, man ist für Frieden, man ist für Öko und so weiter. Das finde ich eigentlich immer schön, obwohl es noch nicht in politische Handlung umgesetzt wird. Aber es ist einfach ein schönes Grundeinverständnis.
Dieser Kirchentag setzt auch stark auf ganz große Bilder. Barack Obama und Angela Merkel im Sonnenschein vorm Brandenburger Tor. Diese Inszenierung, ist das nicht enorm unprotestantisch?
Also Sonnenschein ist protestantisch. Obama finde ich überflüssig. Es gibt dem Kirchentag eine Pointierung, die ich für nutzlos halte. Also wirklich unprotestantisch auch in dieser großen Show. Dass Merkel da ist, die ist ja immer da. Sie ist auch bei Katholikentagen. Kirchentag ist eine öffentliche Darstellung des Protestantismus oder der Hauptzüge des Protestantismus. Und das hat natürlich auch mit bürgerlicher Gesellschaft zu tun und politischer Gesellschaft. Und so finde ich das gut. Aber der Obama-Effekt, es ist etwas Ungesundes, also diese Dramatisierung, diese unnötige Kirchentagsverkaufsstrategie, könnte man beinahe sagen.
Muss der Kirchentag und der Protestantismus in Deutschland sich 2017 besonders gut verkaufen im Reformationsjubiläum?
Naja, es ist ja bald vorbei. Ja, also dass die nicht voneinander zu trennen sind, Reformationsjubiläum, darum auch die Veranstaltungen in Wittenberg, das ist klar. Aber wir kommen schon zum mühsamen Alltag zurück.
Sie persönlich sind seit 1969 beim Kirchentag dabei, seit Stuttgart 69. Und nun haben Sie beschlossen, das war's jetzt. Warum wollen Sie aufhören mit dem Kirchentag? Sie gehören dazu.
Weil ich alt bin und weil ich nicht will, dass es so lange dauert, bis man mich rausträgt. Nein, irgendwann sollen die Alten auch einfach weg sein.
Und Herr Stefanski, wie fällt Ihre persönliche Kirchentagsbilanz aus?
Ja, es gab ganz verschiedene Kirchentage, ruhige Kirchentage, Kirchentage mit großen Spannungen, der Nahostkonflikt, Friedenskonflikt, Waffenstationierung und so weiter. Ich würde grundsätzlich sagen, ich bin immer sehr gerne hierher gefahren. Und außerdem, der Kirchentag ist ja immer eine Börse gewesen, auch eine Gewissensbörse. Es wurden oft Gegenstände verhandelt, die gemeindereif erst in 2 Jahren sind oder in 4 Jahren. Und es wurden liturgische Momente mitgebracht vom Kirchentag in die Gemeinden oder Lieder wurden mitgebracht, ganz praktisch. Sie haben natürlich eine andere Struktur bekommen, die Kirchentage. Das ist einfach eine große Institution geworden. Große Institutionen werden behäbiger, organisationsversessener. Aber trotzdem, es ist schön, dass es gibt. Ich glaube, was man glaubt, muss man auch irgendwo öffentlich zeigen.
Fulbert Stefanski verabschiedet sich vom Kirchentag. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Es gibt Themen, da sind die Kirchentage weiter als die Gemeinden vor Ort. In diesem Jahr gab es die thematischen Zentren Regenbogen und Gender. Wie das Thema der Geschlechtergerechtigkeit in Berlin diskutiert wurde, hat Brigitte Lehnhoff beobachtet.
Das Genderzentrum im Ostberliner Stadtteil Friedrichshain. 3 Frauen kommen entnervt aus einem Veranstaltungssaal. Den haben sie vorzeitig verlassen. Die Frauen empfinden die Diskussion dort als rückwärtsgewandt. Es geht um Sexualität aus religiöser, kultureller und sozialer Sicht.
Ich glaube, Gender ist einfach noch zu wenig Thema. Vor allem, wenn man von dem Dualismus der Zweigeschlechtlichkeit weggeht. Ich glaube, dass es Männer und Frauen gibt, ist der Kirche schon bewusst. Aber dass es da Vielfalt gibt, das ist die Frage, ob das angekommen ist.
Manche beklagen gar in Sachen Gender eine Rolle rückwärts. Die Kirchentagsveranstalter reagierten darauf zum Beispiel mit einem Workshop, der Teilnehmer trainiert, eine Anti-Gender-Debatte durchzustehen. Die Veranstaltung war sofort ausgebucht. Viele Interessierte, vor allem junge Leute, mussten abgewiesen werden. Stefan Höhing von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin hat das Veranstaltungsformat mitentwickelt.
Ja, wir haben gemerkt, dass junge Leute, die sich mit Geschlechterthemen befassen, es schwer haben, sich zu vertreten, wenn sie beispielsweise mit Verwandten, mit anderen Leuten in Kontakt kommen, die nicht ihrer Meinung sind, dann geht es oft sehr schnell, sehr heiß und sehr, sehr hoch her. Und da kam sozusagen der Bedarf von Studierenden, von Schülern, wie kann ich mich denn da besser vertreten? Wie kann ich denn das erklären den anderen Leuten, was ich da denke über Geschlechterfragen, über Vielfalt von Lebensformen?
Wenn es um gesellschaftlich umstrittene Themen geht, empfinden viele den Kirchentag als einen Schutzraum, auch gegenüber der Amtskirche. Das gilt auch für Gender, meint Martin Rosowski aus der evangelischen Männerarbeit.
Ja, in dieser Frage ist der Kirchentag weiter als die kirchliche Alltagspraxis. Also an dieser Stelle würde ich schon sagen, ist Kirchentag Vorreiter.
Aber der Kirchentag hat offenbar intern ein Problem. Jedenfalls gibt es aus Sicht von Rosowski noch erheblichen Lernbedarf.
Das ist, glaube ich, da, wo es wirklich dringlich erforderlich wäre, nochmal Gender im Dialog so weit zu öffnen, dass deutlich wird, dass auch Männerfragen in den Gender-Diskurs hineingehören. Es ist schon schwierig, Themen und auch Bilder, die ressourcenorientierte, positive Männlichkeit auch ein Stück weit stärken sollen, auch in den Gender-Diskurs einzubringen, auch in solch ein Programm des Kirchentages.
Zwar gibt es eine Ausstellung, die Männer in Erziehungsberufen zeigt oder Männer als pflegende Angehörige, aber die Bilder sind eher unauffällig platziert. Warum läuft es derzeit nicht rund beim Thema Gender? Viel Selbstkritisches war zu hören auf dem Kirchentag, auch von Ruth Hess, Gender-Expertin in der evangelischen Kirche.
In der Kirche liegt, glaube ich, auf, nochmal neu zu verstehen, was Gender heißt, was sich mit dem Begriff verbindet, welche verschiedenen Fragestellungen von Lebensformen über Frauenrechte bis hin zu Männerbildern sich damit verbinden und das auf eine Weise klar zu machen, die für Menschen verständlich ist, egal ob sie schon mit dem Thema Berührung hatten oder nicht.
Und Michael Diener, evangelikaler Vertreter im Rat der EKD, versucht den Brückenschlag zwischen progressiven und konservativen genderkritischen Gruppierungen.
Es ist schon so, dass wir auch so eigene Welten haben. Also beides läuft auf einer großen Veranstaltung nebeneinander und jeder bedient seins. Und ich sage einfach, wir müssen das durchbrechen, miteinander reden, sonst werden wir diese Fragen nicht klären.
Ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff. Der Kirchentag im Jahr des Reformationsjubiläums ist heute zu Ende gegangen. Was bleibt? Die Bilanz nach 5 Tagen Darstellung des deutschen Protestantismus fällt sicherlich gemischt aus. Florian Breitmeier blickt in seinem Kommentar noch einmal auf die vergangenen Tage zurück.
In der Hauptstadt gibt es einen schönen Spruch. Ist dort mächtig was los und die Stimmung top, dann heißt es, ganz Berlin ist eine Wolke. Die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wegen der Terrorgefahr trübten die fröhlich-friedliche Stimmung jedenfalls nicht. Doch so locker und leicht sich in den vergangenen Tagen auch protestantische Pilger, Politiker, Prominente, Posaunenchöre und Pfadfinder zwischen Messegelände und Stadtzentrum bewegten, so schwer ist es, das große, griffige Thema dieses Christentreffens auszumachen. Auch in dieser Hinsicht gilt, ganz Berlin ist eine Wolke. Viel los, aber schwer zu fassen, das Ganze. Die Reformation selbst war nicht das große Thema. Im Programmheft waren Begriffe wie Gnade, Schuld und Sühne so selten wie Wolken am Berliner Wochenendhimmel. In der überwiegend säkularen Hauptstadt hätte auch der Dialog mit Konfessionslosen mehr Angebote verdient gehabt. So setzten die Kirchentagsmacher vor allem auf prominente und starke Bilder. Zweifellos war es ein Coup, dass der ehemalige US-Präsident Barack Obama nach Berlin kam. Dass dieser aber 4 Monate vor der Bundestagswahl mit der Kanzlerin allein vor dem Brandenburger Tor sprach, hinterlässt angesichts des Pluralitätsanspruchs, den der Kirchentag hat, einen bitteren Nachgeschmack. Sicher, es ist nicht nur reines PR-Spektakel, wenn sich vor allem junge Menschen für die Grenzen und die Zweifel von Weltpolitikern mit christlicher Prägung interessieren. Und es sind oft Events, aus denen später einmal konkretes Engagement erwächst. Pauschale Kritik ist da fehl am Platz. Auffällig in Berlin der engere Schulterschluss zwischen Kirchentag und Amtskirche. Ohne den EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strom wäre Obama wohl nicht nach Berlin gekommen. Die wichtige Diskussion mit der AfD-Politikerin führte zum Beispiel nicht die scheidende Generalsekretärin des Kirchentags, sondern Bischof Markus Dröge. Der machte seine Sache freilich gut. Im Jahr der Bundestagswahl prägten in der Hauptstadt besonders viele Politiker die großen Veranstaltungen. Der Kirchentag ist deshalb gut beraten, aus manchen Podienreihen keine kleinen Parteitage werden zu lassen. Der Diskurs mit Politikern bleibt unverzichtbar, aber evangelisches Selbstbewusstsein entsteht nicht nur durchs Zuhören. So sollte der Protestantismus gerade in Zeiten von Meinungsblasen und Echokammern stärker für ein neues Zeitalter der Aufklärung streiten. Dazu bedürfte es aber auch einer kleinen Reformation des Kirchentags. Weniger Diskussionsrunden, dafür mehr sinnstiftendes und erlebnisorientierte Praxisbeispiele in Workshops. Vielleicht ist das ein Projekt, wenn der große Reformationsreigen vorbei ist. Mit den Teilnehmerzahlen blieben die Kirchentage in der Region und der Festgottesdienst in Wittenberg hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Das ist ein Beleg dafür, dass manch einer in der Kirche das Interesse an bestimmten Angeboten von der Kirche im wahren Wortsinn überschätzt. Nach den organisatorischen Kraftanstrengungen, Kirchentag und Festwochenende, die innerprotestantisch viel Zeit, Energie und Geld gekostet haben, reißt es sich durch das Jubiläumsjahr jetzt vielleicht sogar besser, nämlich mit leichterem Gepäck. Den Wolken gleich.
Florian Breitmeier kommentierte. In der Info-Forum am Sonntag, heute mit einem Magazin vom 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.